Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Die Woche, der Rückblick im DVZ-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ Die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Wir sind diese Woche in Berlin auf der BVL Supply Chain CX. Wir, das sind mein Kollege Frederik Witt, der neben mir sitzt.
Hallo Robert.
Und mein Name ist Robert Kümmerlin. Herzlich willkommen. Ja, Frederik, diesmal in einer ganz anderen Ambiente hier in diesem Kongresshotel und erstmals Supply Chain CX. Wie ist dein Eindruck?
Ja, erstmal wieder eine spezielle Aufnahmesituation. Ist ja nicht ganz neu, wir haben letztes Jahr auch beim letzten DRK auch im Hotelzimmer aufgenommen. Von daher, das kennen wir schon, aber natürlich mit dem Estrel hier nochmal eine andere Situation, immer wieder was Besonderes. Und ja, der Kongress ist wirklich ganz anders, das kann man glaube ich schon mal sagen. Eine ganz andere Atmosphäre, sehr offen, großer Expo-Bereich. Ich finde es richtig gelungen soweit. Viele spannende Themen, zu denen wir ja gleich noch im Detail kommen. Also auf jeden Fall, ich würde sagen, dieser Neustart, den die BVL mit diesem Kongress haben wollte, ist meiner Meinung nach auf jeden Fall soweit erstmal gelungen. Oder was meinst du?
Ja, ist auch so mein Eindruck. Also es ist sehr großflächig, man hat Platz, es ist luftig. Der Expo-Bereich ist groß. Da was das Kongressprogramm angeht oder überhaupt das Vortragsprogramm, es sind ja sehr, sehr viele Sessions, viele Vortragsveranstaltungen und
viele verschiedene Bühnen auch in verschiedenen Größen, also jedem Umfang irgendwie dann gerecht.
Absolut. Also es ist wirklich was komplett Neues. Wenn man das kennt, wie es früher im Interconti war, muss man sagen, ja, das ist echt ein Neustart. Und ich finde auch, es ist gelungen. Und es ist ja jetzt auch das erste Mal, dass der neue Vorstandsvorsitzende Kai Althoff also die Veranstaltung eröffnet hat, begrüßt hat und so. Und da muss ich sagen, das fand ich, war wirklich eine sehr lockere Atmosphäre. Der hat das sehr sympathisch rübergebracht und das fand ich gut. Also wirklich, das hatte eine ganz andere Dynamik und gefällt mir.
Ja, sehr gut. Ja, du kennst ja natürlich dort, du warst bei deutlich mehr Kongressen als ich. Weil für mich ist jetzt ja der dritte, aber ich habe auch schon gemerkt, dass da einfach eine andere Atmosphäre dann im Raum ist, was ich meine, auch ein bisschen lockerer, ein bisschen ja einfach entspannter, vielleicht auch teilweise nicht ganz so gesetzt, was ich auf jeden Fall sehr angenehm fand. Und die erste große Keynote dann nach der Eröffnung kam dann ja vom CEO der DHL Group, von Tobias Meyer. Da hast du ja dann genauer zugehört.
Ja, ganz genau. Das war ein sehr spannender Vortrag. Er hat im Wesentlichen also auf zwei Themenfelder reflektiert, das war der globale Handel und der Klimawandel. Zum globalen Handel, das hat er ziemlich klare Worte zum Verhältnis oder zu den Handelsbeziehungen zu China gefunden. China wird halt immer wichtiger und es ist ja manchmal so, dass man hier so den Eindruck haben könnte und wolle sich so von China mehr oder weniger stark abkoppeln. Er sagte ganz klar, also China wird wichtiger in den globalen Handelsbeziehungen. Man kann China nicht ignorieren. Natürlich ist das System dort kritikwürdig, allemal. Nur halt für die Wirtschaftsbeziehungen heißt es, kommt man nicht drum rum.
Ja, ich glaube, da haben wir auch in den letzten Monaten schon viel zu berichtet und machen es weiterhin. Also die Rolle von China wird zunehmen. Das war aber nochmal sehr eindrücklich, finde ich auch, wie Herr Meyer das dargestellt hat. Ein anderes wirklich wichtiges Thema, wenn nicht sogar das zentrale Thema, könnte man das sagen, würde ich sagen, des Kongresses, und da bist du ja, beschäftigst du dich ja hier schon viel mit, ist KI, oder? Kann man das schon so sagen, ja, dass es das große Thema ist?
Das würde ich schon so sagen, ja. Also es ist ja in wirklich vielen Vorträgen, auch wenn es nicht das Hauptthema ist, schwingt es immer mit. Dann gibt es Gesprächsrunden, die sich darum drehen, und es gibt natürlich auch Vorträge, die einzig und allein auf spezielle Aspekte abheben. Ja, um deine Frage zu beantworten, würde ich sagen, ganz klarer roter Faden ist KI.
Sehr gut. Du hast ja auch verschiedenste Sessions zu angehört. Ich glaube, du hattest ja auch ein Interview auf dem roten Sofa zum Thema, oder?
Ja, genau. Und zwar mit dem Professor Antonio Krüger. Das ist ja der wissenschaftliche Direktor des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. Und der hat zum einen auch eine Keynote gehalten, die sehr spannend war, wo er mal die Technologie so eingeordnet hat, den aktuellen Stand. Er sagt nämlich, das ist im Moment die Werkzeugphase. Man hat ja manchmal schon den Eindruck, das ist irgendwie alles schon Utopie und Vision ganz groß. Und er hat halt so gesagt, ja, es ist die Werkzeugphase, es wird viel ausprobiert und so. Und es ist auch noch nicht so, dass Deutschland da jetzt den Anschluss verloren hätte, also die deutsche Industrie, sondern die könne, wenn sie denn jetzt schnell investiert auch in diese Technologie, da durchaus noch mithalten, auch mit anderen Ländern halt. Und das war sehr spannend, seine Einordnung. Er sagt auch, es gibt nicht diesen typischen Gartner-Hype-Cycle, also wo dann das auf einmal, also Althoff sagte das vorher in der Anmoderation auch und Krüger hat es mir hinterher auch nochmal bestätigt. Er glaubt, dass es halt nicht diese Phase der Ernüchterung geben wird, sondern das geht gleich durch die Decke. Und deswegen, ja, es ist wichtig für Unternehmen, die müssen sich damit beschäftigen. Aber wie gesagt, das ist jetzt alles noch Werkzeugphase. Es ist noch längst nicht so, dass da wirklich richtig komplexe Probleme mitgelöst werden können, wie zum Beispiel das autonome Fahren. Aber natürlich in vielen Bereichen wird die KI immer besser, um auch in unstrukturierten Umgebungen also zurechtzukommen. Und das ist eben wichtig, um Prozesse zu automatisieren oder Robotiklösungen in der Logistik einzusetzen.
Ja, vollkommen richtig. Ich war ja nur ganz kurz vor dem roten Sofa, als du moderiert hast und hatte nur 2 Minuten Zeit, weil ich direkt zur nächsten Session musste. Wir sind ja hier sehr hart durchgetaktet, aber auch da habe ich schon gemerkt, okay, das ist ein spannendes Thema. Und ich glaube, an der Stelle kann man nochmal direkt auf unseren YouTube-Kanal verweisen, jo, wo ja alle roten Sofas dann auch jetzt heute, wir können ja transparent sagen, wir nehmen ja am Donnerstagnachmittag schon auf aus Zeitgründen, alle roten Sofas natürlich verfügbar sind, immer so eine knappe Viertelstunde, glaube ich, die meisten Gespräche, also es lohnt sich dann nochmal reinzuschauen auch da. Und es gab ja auch weitere Sofa-Gespräche, auf die wir, glaube ich, nochmal auch immer kurz verweisen können.
Ja, genau. Zum Beispiel Tim Schabert war bei uns zu Gast, auch von DHL. Und bei ihm ging es in dem Sofa-Gespräch unter anderem um E-Commerce und die Veränderungen, die sich durch Temu und Shein ergeben haben. Da können wir mal kurz reinhören.
Was ich sehr interessant fand, war, was Herr Meyer gesagt hat, die Globalisierung wird so als Wachstumstreiber durch den E-Commerce abgelöst. Das haben Sie natürlich in verschiedenen Sparten bei sich im Geschäft. Wie wirkt sich das konkret auf Ihre Sparte, also gerade die internationale See- und Luftfracht dann aus? Wie können Sie davon partizipieren?
Das ist insbesondere zurzeit noch ein Wachstumstreiber in der Luftfracht. Firmen wie Shein, Temu, ByteDance als Mutter von TikTok gehen immer mehr in diese Bereiche rein. Shein und Temu sind schon sehr etabliert, werden ja auch bei uns in der Presse sehr kontrovers diskutiert. Da sehen wir schon Volumen in den Netzen, die von diesen Unternehmen kommen. Wir erkennen aber auch, ich war dieses Jahr mehrfach in China, hatte dort Gespräche mit E-Commerce-Unternehmen, die zum Beispiel Möbel im E-Commerce-Sektor verkaufen, die auch große Volumen in der Seefracht haben. Also man erkennt schon, dass dieses Kaufverhalten, das wir als Konsumenten immer mehr haben, dass wir auf Plattformen gehen, weniger in Läden gehen, auch für größere Sachen wie Möbel zum Beispiel, dass das dazu führen wird, dass dieses B2B-Geschäft auch im Speditionsbereich mehr ein B2C-Geschäft werden kann. Das ist ein Trend, der ist noch nicht in der Seefahrt noch weit nicht so ausgeprägt wie in der Luftfracht, aber ist etwas, was uns beschäftigt, weil das auch dazu führen wird, dass die Anforderungen an den Spediteur sich ändern, weil der Detailgrad der Sendungsbeschreibung dadurch erhöht wird. Sie müssen in der Lage sein, ja Packstücke, also bei Shein halt diese kleinen Sachen oder und bei den Möbeln halt größere Sachen besser nachvollziehen, besser tracen zu können, als sie es in der Vergangenheit konnten. Ich glaube, das ist ein Trend, der uns mehr und mehr in den nächsten Jahren beschäftigen wird.
Wie groß ist Ihre Sorge, dass Temu und Shein Spediteure im Grunde so ein bisschen aus dem Markt drängen? So deren Geschäftsmodell zielt ja wirklich darauf ab, direkt in die Zielländer reinzuschicken, einfach per Luftfracht dann noch vielleicht letzte Meile. Gut, da kommen Sie dann vielleicht als Dienstleister wieder ins Spiel, aber das lange Lag dazwischen würde dann für die Spediteure im Grunde rausfallen.
Ja, ich glaube, wonach diese Kunden suchen, ist eigentlich Kapazität. Und die Frage ist da, wer die Kapazität hat. Natürlich haben Asset Heavy, also Carrier, mehr Kapazität als Spediteure. Aber wenn Sie als Spediteur da mitarbeiten wollen, brauchen Sie halt auch den festen Zugang zur Kapazität. Und das ist natürlich für den Spediteur nicht ganz so einfach. Der meidet ja eigentlich eine feste Zusage so ein bisschen. Und das wird jetzt, wenn er da mitarbeiten will in dem Bereich, mehr und mehr gezwungen, halt diese festen Zusagen machen zu müssen, weil dann ist er ein verlässlicher Partner, weil ich glaube, das ist hier ein reines Kapazitätsspiel und dann natürlich noch ein Preisspiel.
Um das Thema Temushin mal abzuschließen, in den USA gab es jetzt die ersten Vorstöße von der regulatorischen Seite, dass die entsprechenden De Minimis-Zollgrenzen anpassen wollen, und man hört, dass die schon darauf reagieren, also Temu und Shein, dass sie stärker auch lokale Händler mit reinnehmen, dass sie im Zweifel dann über Local Warehousing dann auch agieren. Sehen Sie das, dass so eine Temu Shein wie eine Amazon jetzt beispielsweise auch stärker in die Logistik reingehen?
Ich glaube, das ist ein Modell, dass diese Firmen haben, dass sie auch da nutzen werden, wo halt die Kapazitäten und die Regulatorik zu kompliziert wird, dass sie praktisch dann Domestic E-Commerce betreiben werden. Aber das wird in einzelnen Ländern auch höchstwahrscheinlich passieren. Aber der Output aus China wird weiterhin befeuert. Und es gibt ja sehr viele andere Länder außer den USA oder auch den europäischen Ländern, in die Temu und Shein ja exportieren. Ich glaube, für einen Spediteur ist dann wichtig, diese Länder zu identifizieren und dort Lösungen anzubieten. Und das andere sind Anpassungsprozesse, die wir auch anderen Geschäftsbereichen schon hatten. Ich habe keine Sorge, dass Shein und Temu in die Distribution gehen würden zum Beispiel. Ich glaube, deren Denke hört beim Lager auf.
Ja, das war Tim Schawart, und finde ich ganz interessante Einschätzung dazu. Wir haben, wie du hast es schon gesagt, wir haben noch eine Menge andere Gäste auf dem Sofa gehabt. Das kann man sich anschauen. Gab es noch einen, der dir so aufgefallen ist?
Es gab noch Dr. Steffen Wagner von KPMG, zu dem wir gleich noch zum anderen ganz anderen Thema kommen. Aber der hat auch was ganz Interessantes zu dem ganzen Thema M&A, also Mergers and Acquisitions, gesagt. Und an der Stelle würde ich auch einfach sagen, bevor wir es jetzt wiedergeben, hören wir einfach mal direkt in das Gespräch und nochmal einmal ganz kurz rein.
Ganz genau.
Wenn wir mal auf das erste Thema schauen, M&A im Sektor, Branchenkonsolidierung. Ich finde, da passiert überraschend viel, ehrlich gesagt, gerade so im Mittelstand. Aber es gab natürlich den großen Deal, Schenker geht jetzt an DSV. Was ist so eure Erwartung? Wird das jetzt noch die nächste Konsolidierungswelle gerade auch unter den großen Akteuren dann auslösen?
Ja, also es ist schwer zu sagen natürlich, vor allem weil 23 war weniger los. Insofern ist klar, dass 24 auch wieder besser werden musste. Ich denke mal, man sieht zwei, drei Tendenzen. Das eine ist klar, dass die Finanzinvestoren, die vor 3-4 Jahren, also direkt nach Corona, sehr stark investiert haben, auch im Venture Capital Bereich, viele Startups wurden im digitalen Geschäftsmodellbereich finanziert, dass das deutlich abgenommen hat. Also ich glaube, da wurde einfach die Komplexität des Geschäftsmodells und die hohe Disruptionsgefahr vom physischen Transport einfach unterschätzt. Und da sieht man ganz klar einen Rückgang. Getrieben wird das Geschäft noch von den ganz Großen, vor allen voran den Reedereien, ja, den Shipping Companies, die eben über die Pandemie sehr, sehr hohe Liquiditätsbestände aufgebaut haben und jetzt ja letztlich auch zum End-to-End-Provider werden wollen und da massiv investieren über den ganzen Globus hinweg. Da wird zu schauen sein, wie die Integration gelingt der unterschiedlichen Geschäftsmodelle. Da gibt es ja auch wieder unterschiedliche Schwerpunkte bei dem einen und dem anderen. Aber das ist ganz klar ein Trend. Und drittens muss man sagen, haben sich die Geografien auch ein bisschen verschoben. Also durch das Reshuffling der Lieferketten, ja, also Stichwort Regionalisierung, Friendshoring, wie auch immer, muss man feststellen, dass sich die Zentren ein bisschen verlagert haben. Also weg von China beispielsweise Richtung Indien, wo wir recht viel M&A sehen, Südostasien, Indonesien, Singapur, Thailand. Alles in Verbindung mit massiven Infrastrukturinvestitionen auch seitens der Regierung. Südamerika, Nordafrika ist ein großer Bereich. Also das ist ganz klar ein Trend. Auf der einen Seite bei den Investoren, was den Mittelstand angeht, du hast ihn angesprochen, ist meine Einschätzung, dass es hier eine größere Gesprächsbereitschaft seitens der Eigentümer gibt, als es vor 10, 15 Jahren der Fall war, wo jeder damit rechnete, dass so eine Konsolidierung kommt. Also das hat sich deutlich gewandelt.
Wenn wir kurz beim Mittelstand bleiben, woran liegt das, dass diese Gesprächsbereitschaft da ist? Sind das Nachfolgethemen? Ist das die allgemeine wirtschaftliche Lage? Was sind so die Auslöser dafür?
Also Nachfolge ist natürlich beim Mittelstand immer ein Thema, wobei da auch persönliche Einschätzung, glaube mittlerweile sich ein bisschen auch das Bild geändert hat, dass nicht zwingend der Nachwuchs im gleichen Unternehmen bleiben muss. Das ist so irgendwo ein gesellschaftlicher Wandel. Da hat mit Logistik jetzt im Besonderen wenig zu tun. Aber unser Eindruck ist, dass gerade nach Corona mit den ganzen neuen Regulierungen, CSRD, Lieferkette und alles, was da noch ansteht, Investitionen in neue Technologien für Umweltschutz, die ganze Digitalisierung, dass das einfach so ein großer Berg an Themen ist, die immer mehr und immer komplexer werden, dass viele Mittelständler sagen, gerade die ältere Generation, also das kann jetzt gern jemand anders machen, da schaue ich lieber nach einem neuen Eigentümer.
Kommen wir nochmal ganz kurz zu den größeren zurück. Zum einen so Top 10 der globalen Logistiker. Jetzt ist eine DSV mit Schenker dann die Nummer 3, nur noch knapp hinter Kühne und DHL. Ist da die nächste Runde noch irgendwie zu erwarten? Werden da jetzt andere, die so, was ich vielleicht eher auf 7, 8, 9, 10 oder so vom Platz her sind, müssen die jetzt nachziehen?
Ja, also es gibt natürlich, je nach Geschäftsmodell spielt Größe eine unterschiedlich starke Rolle. Also im Brokerage-Geschäft, also Luft- und Seefracht, ist es offensichtlich, dass Größenvorteile da sind. Aber wenn man sieht beispielsweise, seit langem mal wieder auch ein Asiate mit NX, ja, also Nippon Express, erst Cargo-Partner, jetzt hier Simon Hegele in Deutschland, in Europa aktiv werden. GXO hat man gehört, dass da Übernahmeüberlegungen gibt. Also einem der wenigen, mehr oder weniger reinen Kontraktlogistikanbieter in einer bestimmten Größenordnung. Also das wird kommen. Eben, wie du sagst, aus meiner Sicht, die an Nummer 5 bis 10 gelisteten werden da auf jeden Fall jetzt nachziehen. Davon ist auszugehen.
Ja, das war Steffen Wagner. So viel zu den roten Sofas, Frederik, würde ich jetzt mal sagen. Wie gesagt, kann man sich auf unserem YouTube-Kanal ja alles mal in Ruhe nochmal anhören. Eine ganz wichtige Sache sollten wir natürlich nicht übergehen, die immer in den vergangenen Jahren auch eine wesentliche Rolle des ARMS-Programms war, und das ist
der Deutsche Logistikpreis natürlich. Klar, alle freuen sich immer, wenn sie Preise gewinnen. Das geht uns nicht anders. Ich weiß gar nicht, ob die DVZ auch irgendwann mal vielleicht mal ein Projekt machen kann, wo wir auch mal eine Chance haben. Aber als Medienvertreter haben wir es da wahrscheinlich schwerer.
Naja, für den Logistikpreis. Wir gewinnen ja immer so Layoutpreise.
Ist auch was wert, ja klar. Aber da war ich bisher noch nicht mit auf der Bühne. Da müssen wir nochmal mitbewerben. Nein, aber kommen wir zu den wichtigen Akteuren des diesjährigen Preises. Und zwar hat die Spedition Denkinger dieses Jahr den Deutschen Logistikpreis gewonnen. Ein Mittelständler aus Baden-Württemberg, den sicherlich auch schon einige kennen. Und ja, der Preis ging an Denkinger, weil sie das Projekt Rail Hub umgesetzt haben. Neben dem Bau einer Holzhalle, der Integration von lichtdurchlässigen Photovoltaikmodulen sowie dem Einsatz von E-LKW entstand ein nachhaltiges Gesamtkonzept, das durch eigenentwickelte IT-Lösungen ergänzt wird. Ich lese das hier ab, das merkt man, glaube ich. Aber das fasst es ganz gut zusammen. Ja, und auch hier sieht man nochmal, das Thema hatten wir noch gar nicht jetzt bisher erwähnt. Natürlich, Nachhaltigkeit ist neben KI immer noch eins der ganz großen Themen. Und ja, auch der Preisträger wohlverdient mit wirklich einem ganz, ganz spannenden Konzept. Auch das kann man sich bei uns nochmal ganz in Ruhe, auch noch ein bisschen ausführlicher dann auf dvz.de durchlesen, wer interessiert ist.
Ja, ganz genau. Es ist auch so, also ich bin bei der Preisverleihung auch dabei gewesen. Es waren ja 4 Finalisten und muss sagen, die anderen, die waren auch alle ziemlich gut. Also waren gute Konzepte dabei. Naja, und Denkinger, um das vielleicht nur nochmal ganz kurz zu ergänzen, der hat ja so, wenn man so will, Schwerlastgüterlogistik irgendwie mal unter die Lupe genommen und ganz neue Konzepte, das Ganze neu durchdacht, mit dem Ziel beispielsweise möglichst viel Stahl auf die Schiene zu verlagern und dann aber trotzdem seinen Kunden ein hohes Maß an Agilität bieten zu können. Und dieses von dir schon erwähnte Rail Hub, das besteht aus 2 Umschlaghallen und es gibt da eine 2 Kilometer lange Gleisanlage, in die die Güterzüge direkt einfahren und dann mit Spezialequipment wie eben Schwerlastkranen und Vakuum-Magnettraversen, Staplern und Reach-Steckern entladen werden können. Also ja, schon eine irgendwie großdimensionale Lösung.
Ist ein beeindruckendes Projekt, ja.
Ja, ganz genau.
Gerade Nachhaltigkeit ist ja, das ist ja im Podcast auch mal wieder deutlich geworden, ist ja so ein bisschen mein Fokusthema auch bei DVZ. Von daher werde ich mir das auch nochmal ganz im Detail nochmal anschauen. Auf jeden Fall sehr interessant und spannend, was die da entwickelt haben.
Ja, genau. Zur Nachhaltigkeit kommen wir auch gleich. Eins wollte ich nicht versäumen, wenn wir jetzt hier unser Gespräch über die Supply Chain CX abschließen, noch den Termin für nächstes Jahr. Der ist nämlich vom 22. bis 24. Oktober 2025. Also nächste CX, kann man sich schon mal vormerken, 22. bis 24. Oktober.
Wir sind wieder dabei, oder?
Na klar.
Sehr gut, schon mal geklärt.
Und wir machen jetzt eine kurze Pause und sind gleich wieder für Sie da.
Hallo, sind Sie gleich da? Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
So, da sind wir wieder. Frederik, wir haben eben gerade schon kurz das Themenfeld Nachhaltigkeit angesprochen und kommen jetzt noch so ein bisschen auf noch andere Nachrichten und was es sonst noch so gab. Supply Chain CX, klar, ist groß, aber die Welt dreht sich
ja. Die Welt dreht sich weiter, ja.
Also, was gibt es sonst noch?
Ein Thema, was jetzt eine gute Überleitung ist, weil es noch am Rande mit der Supply Chain CX zu tun hat, weil sie hier vorgestellt wurde, ist eine neue Studie, die sich mit dem Thema Klimarisiken und Folgenschäden des Klimawandels beschäftigt. Das ist ein Thema, was wirklich ja keiner mehr jetzt verneinen kann oder ignorieren kann, dass der Klimawandel Folgen hat, die dann auch die Infrastruktur betreffen, die auch Lieferketten stören können. Das heißt, die Logistik ist mittlerweile ganz, ganz stark betroffen. Und ja, die Bundesvereinigung Logistik, die BVL, hat sich zusammen mit KPMG diesem Thema gewidmet und dazu 90 Entscheiderinnen und Entscheider mal befragt, was da, wie die Logistiker aufgestellt sind eigentlich, um sich mit diesen Auswirkungen des Klimawandels zu beschäftigen. Und ja, da sind teilweise ganz spannende, aber auch teilweise erschreckende Ergebnisse zustande gekommen.
Was ist denn da so ein erschreckendes Ergebnis oder ein Ergebnis, das dich erschreckt hat? Kannst du das sagen?
Naja, das Thema ist ja immer Maßnahmen, um mit solchen Klimarisiken umzugehen zum Beispiel. Und dann haben tatsächlich knapp ein Viertel, also insgesamt 23% der Unternehmen haben gesagt, sie haben keine Pläne für ein operatives Notfall- und Krisenmanagement. Also dann auch gar nicht vorbereitet. Oder auch 40% der befragten Unternehmen berücksichtigen die Aspekte Klimarisiken und Klimawandelfolgenschäden, ist auch so ein schönes Wort, berücksichtigen diese Aspekte im Beschaffungs- und Angebotsprozess bisher überhaupt nicht. Mhm. Oder wollten dazu keine Angaben machen, was ja auch dann in die Richtung tendiert, dass sie sich damit noch ein bisschen beschäftigt haben. Also es geht da sehr weit auseinander. Viele sind schon dabei und viele, das ist dann wiederum das Spannende, knapp 40% haben angegeben, dass ihr Unternehmen klimabezogene Chancen und Risiken aktiv managt. Und da wird es dann wieder interessant, dass sie Klimarisikomanagement auch schon als Wettbewerbsvorteil betrachtet. Und in dem Moment natürlich, wo man so ein Klimarisiken für sich selbst als Geschäftsmodell oder als Wettbewerbsvorteil entdeckt, da wird es natürlich dann wieder für viele interessant. Also auf jeden Fall eine Studie, in die sich mal einen Blick lohnt, auf jeden Fall, aus vielerlei Gründen.
Wir haben da, oder du hast darüber ja auch schon berichtet, das kann man nachlesen bei uns dann natürlich, und du wirst es wahrscheinlich auch noch weiter logischerweise verfolgen. Du sagtest ja, du beschäftigst dich ohnehin tief mit dem Thema.
Das Thema wird uns leider, muss man ja sagen, wahrscheinlich noch die nächsten Jahre begleiten, Klimarisiken und Klimafolgen, Klimawandelfolgen, das so viel ist auf jeden Fall sicher.
Absolut, ja. Und die Dekarbonisierung der Lieferketten, die kostet Geld, das ist auch klar, den Unternehmen, und tja, da muss man dann eben sehen, wie man das anstellt. Da
muss man nur abwägen, klar.
Ja, weitere Sachen, die es gab, weitere Meldungen. DPD und GLS gehen gemeinsame Wege. Das war eine Meldung aus dieser Woche. Der Paketdienst, also diese beiden Paketdienstleister, die wollen zusammen Paketstationen betreiben und auch gemeinsam mit Paketshop-Betreibern kooperieren. Und dabei ist dann ihr Ziel, bis Ende 25 rund 1000 Paketautomaten in den Betrieb zu nehmen. Und ja, dafür investieren sie jetzt gleichermaßen, was immer das heißt.
Ja, über die genauen Kosten wollen die Unternehmen leider nicht sprechen. Das wäre natürlich spannend gewesen, da eine konkrete Zahl zu haben. Nur so viel, bis Ende 2027 erwarten sie Investitionen im zweistelligen Millionenbereich. Da kann man das zumindest ein bisschen eingrenzen. Die Stationen sollen anbieteroffen konzipiert und allen CAP-Diensten zur Nutzung angeboten werden, heißt es. Also das ist schon mal ein interessantes Konzept.
Ja, nun ist es ja nicht so, dass es nicht schon Paketautomaten geben würde. Auch da gibt es große Player, ne?
Aber vielleicht nochmal, um auf die Zahlen zu schauen. Also zum Vergleich, DHL ist ja Marktführer und die betreiben eigenen Angaben zufolge knapp 13.500 Packstationen in Deutschland für eigene Zwecke, muss man dazu natürlich sagen. Und die DHL-Tochterfirma One-Stop-Box plant aktuell etwa 2000 nutzeroffene Stationen im kommenden Jahr. Also da passiert auch auf anderen Ebenen einiges. Und noch weiterer Player, MyFlexbox, ein Pionier unter diesen White-Label-Lockern, hat aktuell knapp 350 Standorte in Deutschland.
Ja, mal sehen, was daraus wird. Auf alle Fälle eine interessante Entwicklung. Und spannend fand ich auch die klaren Worte, die Sigrid Nikutta im Interview mit unserem Kollegen Michael Cordes findet.
Das war sehr deutlich auf jeden Fall, das kann man schon mal so sagen.
Ja, ganz genau. Wirtschaftlich auskömmliche Preise stehen nämlich ab sofort im Vordergrund und Leistungen, mit denen am Ende auch Geld verdient wird. Das sagte die DB Cargo-Chefin und auch deshalb werden künftig weniger Traktionsleistungen für die 50% Tochter Kombiverkehr erbracht. Ja. Doch da der Bund generell ja unmissverständlich die Wirtschaftlichkeit der Güterbahn fordert, dürfte das auch für andere Cargosparten wie zum Beispiel den Einzelwagenverkehr oder Ganzzüge gelten.
Ja, und das wirft natürlich so einige Fragen auf.
Allerdings.
Natürlich geht es folgerichtig darum, dass die Güterbahn effizienter und wirtschaftlicher als bisher aufgestellt werden soll. Und das muss ja auch passieren, ganz, ganz klar. Aber kassiert der Bund damit nicht auch automatisch seine Ambitionen, mehr Güter auf die Schiene zu verlagern? Hm. Da gab es ja große Ziele. Denn wenn die Kutter künftig häufiger aus wirtschaftlichen Gründen dann Nein sagen muss, wird zweifellos nur ein Teil des betreffenden Aufkommens auf der Schiene bei den Wettbewerbern bleiben. Ein anderer Teil wird dann, wie es so häufig ist, dann auf der Straße landen.
So ist das vermutlich. Und damit rückt dann das politisch vorgegebene Ziel, den Anteil der Schiene am Modal Split von derzeit circa 19% auf 25% bis 2030 zu steigern. Tja, dann wohl in noch weitere Ferne, als das ja jetzt ohnehin schon der Fall ist. Ne? Und wobei ohnehin alle wissen, dass es noch Jahre dauern wird, bis die dafür notwendige Kapazität auf dem Schienennetz ja überhaupt vorhanden sein wird. Naja. So ist Nikutta dann dank der Vorgabe des Eigentümers im Gegensatz zu manchem Politiker ehrlich und verabschiedet sich indirekt vorerst von dem 25%-Ziel. Das finde ich ist schon tatsächlich auf eine gewisse Weise bemerkenswert.
Kann man nur sagen.
Ja. Na gut, damit sind wir dann auch schon wieder am Ende unseres wöchentlichen Nachrichtenrückblicks angelangt. Nicht? Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören.
Wir stürzen uns jetzt nochmal ins Kongressgeschehen für die nächsten Stunden wieder.
So machen wir das und produzieren auch noch ein paar Texte, die man dann bei uns lesen kann. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kommentare haben, können Sie die gerne schicken an redaktion@dvz.de. Abonnieren kann man diesen Podcast auch auf allen gängigen Plattformen und wir freuen uns, wenn Sie dann nächste Woche wieder reinhören. Ich verabschiede mich dann mal. Mein Name ist Robert Kümmerlin.
Und ich bin Frederik Pitsch. Tschüss, bis bald.